Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Heute mit mir im Studio Pastor Arthur Schneider. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Nun, du bist ja Pastor aus Deutschland, zurzeit lebend in Spanien und du hast das Missionswerk Mitdenken, das du da in Spanien leitest. Und ich bin froh und dankbar, dass du heute bei uns bist, denn ich möchte mich heute mit dir über das Thema unterhalten, Zweifeln und Christ sein. Das ist ja für viele Menschen relativ schwierig, darüber sich Gedanken zu machen, darüber nachzudenken, was hat es mit den Zweifeln auf sich? Darf ich überhaupt zweifeln als Christ? Oder ist das verpönt und verboten? Und es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für unsere Zeit und auch für die Zeit, die vor uns liegt. Denn wir wissen damals, zur Zeit unserer Pioniere, zur Zeit von Ellen White, da gab es eine Zeit, die nannten wir die Alpha-Krise. Also es gab eine, 5 Jahre waren es, in der so eine Krise hervorkam, damals noch unter John Harvey Kellogg, der eine neue Lehre aufgebracht hat und Zweifel säte in der Gemeinde und viele sind diesem Zweifel zum Opfer gefallen. Nun sagt Ellen White, dass sie Angst hat um ihr Volk, weil das Omega noch kommt. Also es kommt noch so eine Krise am Ende der Zeit. Und auch da, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein und vorbereitet sein, dass wir nicht in Zweifeln kaputt gehen, bevor diese Zeit kommt. Und das ist eine Zeit, die liegt vor uns. Wir steuern alle darauf zu. Und Zweifel sind heute auch Dinge, die wir, glaube ich, jeden Tag überall sehen können, auch hören können, ob in der Welt oder in den Gemeinden, im Glaubensleben. Und deswegen dieses Thema heute. Nun, warum zweifeln Menschen eigentlich heute im Glauben? Was macht ihnen den Glauben so schwer?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es so keine pauschale Antwort. Ich denke, was für unsere Gesellschaft momentan so ganz typisch ist, dass heutzutage alles in Zweifel gezogen wird. Gerade was mit Glauben oder mit Gott zu tun hat, besonders auch was die Glaubwürdigkeit der Bibel angeht, mag man gerne sofort zweifeln, ob das überhaupt wahr ist. Wenn ich gerade mit Leuten zu tun habe, die an Gott glauben und die auch in die Gemeinde gehen, treffe ich auch Leute an, die zweifeln, auch wenn sie an Gott glauben. Und das kann häufig auch daher kommen, dass sie Erfahrungen machen, die es ihnen schwer machen, sie einzuordnen und sich die Frage stellen, Gott, wieso gerade das bei mir in meinem Leben, wieso das bei meinem Kind, warum muss das überhaupt passieren? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Arten von Zweifeln, denen wir gerade auch begegnen, sowohl in der Gesellschaft als auch im Gemeindeleben.
Hat das sogar schon ein bisschen sowas Modernes, oder? Also man zweifelt erstmal alles an, so in so einer Art philosophischen Idee, in so einer philosophischen Blase, alles wird irgendwie erstmal in Frage gestellt. Und dann profiliert man sich damit, dass man immer nur alles in Frage stellt, ohne Lösung anzubieten. Das ist irgendwie immer so ein Kind unserer Zeit gewesen, glaube ich, oder schon ein bisschen vor uns, dass es sowas mal gab und noch gibt. Jetzt kann man denn sagen, vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, dass Zweifel eher Leute befallen, die neu im Glauben sind? Oder können Zweifel auch Menschen befallen, die vielleicht schon ein grundsolides Glaubensfundament haben?
Ja, ich würde sagen, von den kurzen Erfahrungen, die ich schon habe in meinem Pastorenamt, würde ich sagen, sowohl als auch. Also es gibt Leute, die frisch im Glauben sind, die werden mit komischen Aussagen konfrontiert, von Leuten, die einfach alles kategorisch anzweifeln und dann sich selber die Frage stellen, stimmt das? Ist das wirklich wahr, was ich da höre? Hat die Bibel wirklich so und so viele Widersprüche beispielsweise oder andere Dinge? Ich kenne dann allerdings auch andere Situationen, wo Leute einen Schicksalsschlag erlitten haben, wo einer der Partner krank geworden ist, ernsthaft krank, und sich die Frage stellen, warum? Warum Gott? Und anfangen zu zweifeln, so vielleicht auch wie es bei Hiob der Fall war, weil es ihnen schwerfällt, die Stille Gottes vielleicht auch irgendwie auszuhalten oder das irgendwie in kleinen Einklang zu bringen.
Das ist, glaube ich, oft so ein Thema, gerade wenn man das Gefühl hat, da kommt irgendwie keine Antwort und ich weiß nicht, wie gehe ich damit um, ich bitte Gott, irgendeine Situation zu verändern, sie wegzunehmen und es kommt dann nichts bei. Also ich merke nicht, dass Gott hier aktiv handelt. Dann, glaube ich, steigen Zweifel auf. Das kann, glaube ich, sowohl bei Menschen sein, die neu im Glauben sind, als auch Menschen, die vielleicht schon lange Gott kennen. Also keiner von uns ist wirklich gefeit vor Glaubenszweifeln.
Glaube ich nicht, nein.
Ist, glaube ich, auch was, was der Teufel aktiv versucht. Er versucht immer Zweifel zu säen, egal wie, wo. Also, dass die Menschen doch Gottes Wort anzweifeln, Gottes klares Wort anzweifeln.
Oder auch Gottes Charakter an sich, ne? Also die Frage sich stellen, ist Gott überhaupt noch gut? Gibt es Gott überhaupt? Und das sind natürlich noch auch krasse Aussagen oder krasse Vorstellungen, die man dann noch da haben kann. die sowohl Gottes Wort untergraben, als auch die Existenz Gottes oder das Gutsein Gottes, was auch in die Karten natürlich eines Teufels spielt.
Das haben wir auch so ein bisschen in dieser Alpha-Krise gesehen. Ne? Also da war diese Persönlichkeit, die Person Gottes war angegriffen. Gott war plötzlich in allem irgendwie drin, so ein Pantheismus oder so. Also irgendwie Gott war überall.
Ja.
Und es hat Zweifel gesät.
Definitiv.
Das hat viel in der ersten Gemeinde auch kaputt gemacht. Oder erste Gemeinde, also in der Gemeinde, das war 1902 bis 1907 ungefähr, hat es viel kaputt gemacht. Ja. Wenn wir uns über Zweifel unterhalten, was ist das eigentlich? Also was sind eigentlich Zweifel? Und was ist das Problem eigentlich mit Zweiflern? Ich möchte mal einen Bibeltext lesen, den ich ganz interessant finde. Das, also je nach Übersetzung, ich habe leider jetzt hier nur eine Schlacht, aber ich kann es mal zeigen. Im Jakobus 1, dort ist es Vers 8, aber ich möchte da nochmal hinlesen. Ich glaube, ich brauche zwei Verse davor auch noch, weil ich aus der Schlachter 2000 lese, damit das Wort getroffen wird hier. In Vers 6 würde ich anfangen. Ich würde Jakobus 1, Verse 6, 7 und 8 lesen. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Das ist ziemlich bemerkenswert, dass Jakobus das so sagt. Also, man zweifle nicht, denn ein Zweifler sozusagen, der gleicht jemandem, der unbeständig ist in allen seinen Wegen. Also hin und her geworfen von jeder Lehre. Ist, glaube ich, eine Gefahr, die da ist, oder? Wenn da Lehren kommen und ich diese Lehren erstmal aufnehme und sage, sie verwirren jetzt meinen ganzen Glauben und werde nach da geworfen. Ich glaube, das kennen wir auch heute. Es gibt ja heute auch genug Lehren, also, oder wie sagt man, falsche Lehren in den verschiedenen Gemeinden, egal welcher Konfession oder Denomination. Die Menschen werden hin und her geworfen, binden sich manchmal in so eine Lehre und leiten dann so eine Art Fanatismus ab. Das glaube ich auch heute noch, ja, allgemein gegenwärtig.
Hier, gerade wenn ich mir so den Jakobus-Text anschaue, eine Person, die mir sofort vor Augen kommt, ist eine Person, die so unbeständig ist und eine Person, die keine Basis hat. Weil was ist eine Person, die hin und her geworfen wird von einem Zweifel? Es ist eine Person, deren Basis im Grunde genommen fehlt, die ihr Grundstück oder ihre Grundpfeiler auf falschen Prämissen oder falschen Aussagen, falschen Hoffnungen gebaut hat. Wenn ich mir vorstelle, es ist eine Person, die wirklich ihr Haus solide gebaut hat, auf einen guten Grund, und es kommt ein Zweifel mal auf. Dann hat sie eine Grundlage, auf die sie sich verlassen kann und sagt, das ist beständig, das ist unverändert. Und da finde ich Jakobus' Aussage wirklich zutreffend. Das ist eine Person, die sagt, ah, ist das vielleicht wahr oder ist das vielleicht wahr oder kann das vielleicht die Option sein? Eine Person, die sich gar nicht festlegt im Vorfeld. Das scheint mir das zu sein, was Jakobus auch definitiv vor Augen hat, wenn er sagt, ein Zweifel ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Weil er weiß nicht, er will sich nicht festlegen. Und das finde ich auch wieder sehr, sehr gut zu unserer heutigen Gesellschaft. Das personifiziert auch unsere Gesellschaft. Man will es nicht festlegen. Es ist einfacher, sich hinter einem Zweifel zu verstecken und zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder ja, es könnte vielleicht sein. Und das spielt natürlich auch in die Karten von einer Omega-Krise. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die alles anzweifelt und wir in einer Gemeinde sind, die auch geprägt werden davon, dann färbt das natürlich schnell auch ab.
Es geht ja sogar heute so weit, dass es gar keine Wahrheit mehr gibt. Also du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Also alles ist irgendwie trügerisch.
Ja.
Also es gibt keine Normen mehr, es gibt keine Wirklichkeit mehr, keine Realität.
Ja.
In deiner Realität ist das so, in meiner ist es anders.
Ja, und Ronny, sind wir doch ehrlich, das ist doch heutzutage bei der Bibelauslegung genauso. Leute lesen gar glasklare Texte, die die Bibel mehr als deutlich erwähnt und an vielen Stellen, und Leute versuchen das trotzdem umzuformulieren oder umzudeuten. Warum? Weil sie sich gerne etwas verstecken wollen. Die haben einen Zweifel in sich. Aber wie kann ich das mit mir in Übereinstimmung bringen? Das sind doch so liebe Leute oder das kann man doch nicht so sagen. Und dann versteckt man sich hinter einer falschen Auslegung, hinter einer alternativen Auslegung, statt das so anzunehmen, wie es offensichtlich auch gemeint ist, ne?
Erinnert mich an die ganzen großen Probleme, die wir gerade haben in verschiedenen Gemeinden, zum Beispiel mit der ganzen Homosexualität. Ist ja auch so, also da werden ganz viele alternativen Auslegungen angesetzt, angehebelt. Man versucht, vielleicht gibt es da noch irgendwas, vielleicht kann ich mich dahinter irgendwas verstecken. Also merken wir gerade in vielen Gemeinden. Ich fand es aber interessant, was du gerade gesagt hast, dass wenn das Fundament nicht stimmt, wenn die Basis nicht stimmt. Das hat mich daran erinnert, an dieses Gleichnis, Christus sagt also, wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Mhm. Wer diese meine Worte hört und sie nicht tut, den will ich mit einem Mann vergleichen, also einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Und das glaube ich, in beiden Fällen, beide Häuser wurden getroffen von Sturm, Wind, Regen. Mhm. Aber das eine fiel, das andere nicht. Aber es, nicht der Sturm, Wind und Regen hat aufgehört. Nur das eine war beständig und das andere war nicht beständig. Mhm. Also ich glaube, das ist auch das, was wir im Leben, wir können, ja, man kann das nicht wirklich abstellen. Also ob Zweifel da kommen oder nicht, das kann jedem passieren. Nur die Frage ist, worauf bist du gebaut, worauf bist du gegründet?
Mhm. Ja, um noch eine Person hinzuzufügen, kommt mir sofort der David in den Sinn, der die Psalme geschrieben hat, oder viele, viele Psalme, die wir vorfinden. Ich rufe zu dir Tag und Nacht und ich erhalte keine Antwort. Es ist ein Zweifeln oder viele andere Psalme, die wir haben, Psalm 119, wo Paulus auch, Paulus sage ich schon, wo
David,
danke schön, wo David genau auch darüber spricht, über seinen Zweifel, aber die Basis stimmt und auf die stürzt er sich und er klammert sich fest und er lässt nicht los. Und das ist das Schöne an solchen Charakteren, die wir alle bewundern. Das sind Leute, die haben schwierige Zeiten gehabt, aber sie haben sich von ihrem Zweifel nicht bestimmen lassen. Und das ist das Schöne beispielsweise an so einem David.
Jetzt gibt es auch Menschen, die sagen, naja, Zweifeln ist total gut. Also es ist gut, wenn wir alle zweifeln. Also wenn wir nur ordentlich zweifeln, da fragen wir irgendwie alles. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Gibt es gesunden Zweifel? Darf man die Frage so stellen? Weiß nicht. Gibt es gesunden Zweifel?
Also ich glaube, es gibt konstruktiven Zweifel und es gibt dekonstruktiven Zweifel. Also für mich habe ich so die Klassifizierung getroffen von so drei unterschiedlichen Typen von Zweiflern. Das ist einmal so, einerseits so die Zweifler, die so intellektuelle Zweifel haben, so wie ein Thomas. Ne? Thomas, der sich die Frage gestellt hat, wenn ich deine Wunden nicht anfasse, dann werde ich nicht wissen oder werde ich nicht überzeugt sein, dass es wirklich wahr ist. Dann gibt es auch solche emotionalen Zweifel. Ne? Das haben wir Jesus auch, der gesagt hat, der sie zweifelte, okay, lass den Kelch vor mir gehen. Und er diesen Moment schwitzte und zweifelte, okay, ist das jetzt der Weg, den ich gehen sollte oder ist es nicht der Weg, den ich gehen sollte? Wobei es keine Frage war, wenn wir ehrlich sind miteinander. Dann haben wir einen Paulus, der auch kategorisch gesagt hat, nein, ich gehe einen anderen Weg und das wissentlich und Gott hat ihn trotzdem zurückgewonnen. Was ich bemerkenswert finde, ist bei allen drei Kategorien, ist Gott die Person, die trotzdem am längeren Hebel ist. Die Person, die alle drei Kategorien erreichen kann, unabhängig davon, was für eine Art von Zweifler ich bin. Mhm.
Genau, kommt drauf an, woran man zweifelt. Ne? Mhm. Also manchmal ist es ja so, dass die Menschen gar nicht an, oder manchmal zweifeln die Menschen an Gottes Wort. Sagen, das kann so nicht sein, das sehe ich anders. Manchmal zweifeln die Menschen auch an sich selbst.
Ja.
Sagen, Gott ist schon beständig und Gott ist richtig, aber bei mir stimmt es nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Idee, worauf packe ich meinen Zweifel? Zweifle ich an Gott? Zweifle ich an mir? Also, aber es ist interessant, das im Hinterkopf zu behalten, was du gerade sagst, Gott ist immer treu. Also Gott ändert sich nicht. Also das ist zweifelsfrei so.
Das ist zweifelsfrei.
Daran kann ich mich festhalten. Also ja. Gerade in so einer Situation, so einem Moment der Not, wenn ich jetzt Gott ändert sich nicht. Wenn das da so steht, dann steht das da so.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade in meinem Studium, in meinem Masterstudium, gab es schon viele Momente, wo ich gezweifelt habe an gewissen Aspekten. Und was ich erlebt habe in dem Moment ist, es war jetzt nicht ein Zweifel, der mich hat zugrunde gehen lassen, sondern es war ein Zweifel, der mich hat tiefer forschen lassen. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das wirklich wahr? Und dieser in Gänsefüßchen Zweifel hat mich dazu geführt, nochmal tiefer in das Wesen Gottes einzusteigen oder in die Glaubwürdigkeit der Bibel und zu merken, da steckt noch viel mehr dahinter, als ich gedacht hätte, dass dahinter steckt. Und es hat eine, gerade in die Person, in das Wesen Gottes, hat es eine umso größere Faszination zu Gott hervorgerufen, als es davor der Fall war. Von daher sage ich, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Arten von Zweifel und wir können auch einen Gegenwert dazu noch beisteuern. Und das sind so die typischen Pharisäer der damaligen Zeit. Wir haben das Gleichnis Lukas 16, der Lazarus und die Söhne. Und wo Jesus das Gleichnis erzählt und sagt, wo die in diesem Gleichnis noch sagen, ja, wenn du dies und jenes noch machst, dann werden sie daran glauben. Hm. Und Jesus sagt, Leute, da kann jemand aus dem Toten auferstehen und die werden nicht dran glauben. Das heißt, das sind Leute, die einen Zweifel an den Tag legen, der so ein kategorischer Zweifel ist. Ah ja, es passt mir nicht in den Kram, ich lege einfach einen Zweifel vorne drauf, die Maske drüber und verkaufe es einfach als guter Zweifel. Wobei das ein kategorischer Nonsens ist, wenn man das so sagen darf.
Aber interessantes Beispiel, ja. Aha. glaube ich, das kann man sehen. Hat dir die, wie nennst du das, die, deine theologische Reflexion, hat dir das geholfen, Zweifel zu überwinden? Also indem du dich einfach tiefgehender mit theologischen Fragen oder mit diesen Dingen beschäftigt hast?
Mhm. Ja. Ja, ich habe gerade, wo ich schon erwähnt habe, in meinem Masterstudium habe ich mich sehr, sehr stark mit der Gottheit, also mit seinem Wesen, auseinandergesetzt. Was heißt, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allgegenwärtig ist? Und manche von diesen Konzepten sind ja sehr, sehr schwer zu begreifen. Und vieles übersteigt auch unser Verstand. Was heißt es, dass Gott allgegenwärtig ist, beispielsweise? Und das war so ein Bereich, wo ich angefangen habe zu zweifeln. Also wie passt das zusammen? Und dann habe ich gemerkt, dass eine tiefere Reflexion darüber, was Gott wirklich auszeichnet, in mir bewirkt hat, dass er noch größere Bewunderung hatte. Also das sind natürlich sehr abstrakte Themen, so was heißt es, dass Gott allgegenwärtig ist oder dass Gott ewig existiert hat. Aber wenn man, glaube ich mal, das ist ja auch das, was wir die Ewigkeit hindurch machen werden, den Charakter, das Wesen Gottes studieren, wenn man dann noch tiefer einsteigt, in der Ewigkeit ohne Zweifel, offensichtlich, aber dort bei mir mit Zweifel, hat das definitiv dazu beigetragen, eine viel größere Bewunderung und vor allem Liebe zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir auch in anderen Situationen, wo ich einen anderen Zweifel hatte, unheimlich stark geholfen hat. Wo ich gemerkt habe, da ist eine gute Basis, da ist eine große, unheimliche Liebe und das andere, woran ich möglicherweise zweifle, was mir vielleicht irgendwo reingeschoben wurde von einer Person oder von dem Widersacher, kann ich ohne Problem zur Seite schieben, weil ich mir dessen gewiss bin. Mhm. Wie wir vorhin auch schon gesprochen haben über diese Basis, das gute Fundament.
Mhm. Also Glaube ist einfach größer als die Zweifel, die da kommen.
Ja. Und da fällt mir noch, lass mich vielleicht einschalten, da fällt mir ein guter Bibeltext ein. Lass uns den mal gemeinsam lesen. Der ist im 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 3. Vers 19. Da heißt es, 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Man kann auch übersetzen hier, dass wenn unser Kopf uns verdammt, wenn unser Gehirn uns verdammt, wenn Ungewissheiten kommen, Gott größer ist. Und das ist das Schöne.
Also trotz aller Zweifel, die da aufkommen, als dass du wissen kannst, Gott ist größer. Es sieht vielleicht gerade nicht so aus, als wenn Gottes Wort hier eintreffen würde oder als ob das so ist, wie es da steht, aber Gottes Wort ist am Ende doch größer. Mhm. Verlässt du dich drauf, wirst du es sehen.
Ja.
Das bringt einen manchmal durch so eine Zeit der Not, ne? Also sowas zu wissen. Ja. Interessant. Danke. Jetzt hast du das aber auch bestimmt, ich meine, als Pastor, da kommen bestimmt viele Menschen zu dir und sagen, was ist mit dieser Bibelstelle und diese hier und widerspricht die nicht der anderen und wie kann ich das zusammenkriegen? Ist das so? Also ich meine, du wirst wahrscheinlich öfter solche Fragen bekommen, wo sich scheinbar Bibelstellen widersprechen oder irgendwas einfach nicht in die Zeit passt oder das Weltbild, das wir heute haben. Mhm. Wie kann man damit umgehen?
Ja. Ich glaube, der erste Schritt, der einem hilft, ist, so eine Art von Zweifel zuzulassen. Was ich bei so einem Art von Zweifel, was ich da oft begegnet bin, ist, das sind Jugendliche oder junge Erwachsene, die verunsichert sind. Aufgrund von Aussagen, die getroffen wurden von ihren Professoren, von ihren Freunden, von Bekannten oder im Internet. Und aufgrund dessen einen Zweifel entwickelt haben. Und das würde ich kategorieren als ein Zweifel, der gut ist, weil diese Zweifel bringt dazu, dass man das Verlangen hat, tiefer zu forschen. Und was ich da auf jeden Fall mache, ist, ich wertschätze das, dass eine Person überhaupt es zulässt, solche Fragen zu stellen, um aufgrund dessen tiefer zu forschen und zu merken, da ist so viel dahinter. Und das, was ich gemerkt habe auch, gerade was diese scheinbaren Widersprüche so angeht, die man vorfindet, handelt sich eben um scheinbare Widersprüche, weniger um wirkliche Widersprüche. Und wenn man gemeinsam das mit solchen Leuten miteinander durchforscht und statt zu sagen, hör mal auf zu zweifeln, sondern gemeinsam durchforscht, bekommt eine Person eine noch größere Gewissheit, um in den nächsten Momenten, wo vielleicht, werden wir auch später noch darüber sprechen, wo die große Zeit der Trübsal kommt und wo da große Zweifel entsteht, umso besser gefestigt zu sein, weil man gemerkt hat, dass gerade durch diese kleinen Gänsefüßchen Zweifel, man gemerkt hat, es beschädigt sich. Gott ist treu, sein Wort ist richtig. Und dann ist man gewappnet auch für die großen Krisen, die eventuell kommen mögen.
Bei mir war das mal so, in meinem Leben mal, aus der evangelischen Kirche, wo ich herkomme, hatte ich damals noch, ich hatte gelesen und studiert, Gott hatte damals zum Abendmahl, hatte da dort Wein gegeben, also Christus hatte dieses letzte Abendmahl und den alle Wein getrunken. Und ich habe so gelesen, der Wein in der Bibel eigentlich, der gute Wein ist in der Traube, also der Segen, und irgendwie, das scheint der Unvergorene zu sein. Und der vergorene Traubensaft, also der alkoholische Wein, der wird in der Offenbarung gezeigt als der Wein, der die Völker verführt, die Sinne vernebelt. Ich habe so gedacht, ist das denn möglich? Kann das so sein? Und da hatte ich jetzt Zweifel. Ist das jetzt so ein Traubensaft oder ist das alkoholischer Wein? Ich wusste es nicht. Hat mich aber dazu geführt, nicht, dass ich gesagt habe, es ist egal, jeder soll machen, was er will, sondern mich hat es dazu geführt, dass ich mir die Bibel geschnappt habe und mal gelesen habe. Und dann kam ich da unter anderem darauf, das war Passa, als er das gemacht hat. Passa, also am Tag danach, das ist das Fest der ungesäuerten Brote, da darf überhaupt nichts Vergorenes im Haus sein, also die müssen alles rausreinigen, die werden kein Alkohol, kein nichts Saures im Haus haben. Die Chance, dass er da vergorenen Wein getrunken hat, ist sehr, sehr, sehr gering. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, die Feste zu studieren. Und das hat mein Bibelwissen erweitert, die Feste im Alten Testament, also Passa und die nachfolgenden 6 Feste. Und so sozusagen dieser erste Zweifel, ist war das so oder so, hat dazu geführt, dass ich dann nicht gesagt habe, ist egal, sondern ich will mehr davon wissen. Also mich hat es damals ins Bibelstudium getrieben. Das hat meinen Glauben angegriffen, aber weil das Fundament richtig war, habe ich gesagt, Gott, du kannst dir doch nicht widersprechen, ich will mehr wissen von dir, bin ich richtig, bin ich falsch, hat es dazu geführt, dass ich tiefer geforscht habe.
Also eine positive Richtung letztendlich dann eingeschlagen.
Aufgrund des Glaubens, ja. Ansonsten würde man wahrscheinlich sagen, ist mir egal und es gibt solche und solche Meinungen und so.
Ja.
Aber wenn das Fundament stimmt, dann geht man dem nach und es zerbricht den Glauben nicht. Sondern man forscht so lange, bis man eine Antwort gefunden hat.
Ja, das ist ja auch das, was wir vorfinden in der Bibel, gerade auch wenn wir über Wunder sprechen, dass Jesus viele Wunder tut, aber es unterschiedliche Auswirkungen hat. Die einen kommen zum Glauben, werden gestärkt im Glauben, und die anderen verlangen noch mehr Wunder, oder? Werden gar nicht erst davon überzeugt. Und da kommt es genau darauf an, was du auch vorhin schon erwähnt hast, auf die Basis, auf die innere Einstellung, auf die innere Ausrichtung auch. Das Gleiche trifft auch auf Zweifel zu. Bei dem einen löst es einen Zweifel aus, der destruktiv ist, wo er sich eventuell abwendet oder so eine gleichgültige Haltung entwickelt, die du auch beschrieben hast, von, es gibt unterschiedliche Positionen, jeder nimmt sich einfach dieses Stück vom Kuchen, das ihm am leckersten schmeckt. Oder man stürzt sich noch mehr ins Studium und sagt, okay, ich möchte es genauer verstehen, ich möchte Gott noch besser verstehen, ich gehe ins Gebet, ich gehe ins Studium. Und das ist natürlich die innere Einstellung, die da zu tragen kommt, unheimlich stark.
Haben wir eigentlich Beispiele in der Bibel? Also können wir uns die Bibel angucken, Altes und Neues Testament, Menschen finden, die wir als Zweifler, vielleicht so wie Thomas, als Zweifler darstellen und von denen was lernen?
Ja, ich denke schon.
Also fallen dir da irgendwelche ein oder Geschichten oder Personen oder so, wo du sagst, ja, da können wir Zweifel sehen.
Ja. Und was lernen? Ich würde fast sagen, wir finden es bei jeder großen biblischen Persönlichkeit. Wir können schon beim Abraham anfangen, der zweifelte und aufgrund dessen seiner Frau vertraute und aufgrund dessen ein Kind zeugte, das eigentlich gar nicht so gedacht war von Gott mit seiner Magd. Wir sehen aber andere Personen wie Hiob, wo es namentlich nicht vorkommt, dass er zweifelt, aber man sieht es an seiner Handlung, an seiner Art und Weise, wie er redete zum Ende hin des Kapitels, dass da ein gewisser Frust sich anstaut und die Frage Gott, warum? Ich bin gerecht. Wo ist das? Und Gott anschließend mit ihm ins Gespräch kommt, da ist ein Zweifel. Habakuk auf jeden Fall. Habakuk, der die Reden Gottes hört und sich die Frage stellt, Gott, wie geht das? Du bist gerecht. Du nimmst Ungerechte. Wie funktioniert das? Oder ob wir an Johannes der Täufer nehmen, der mit dem Gefängnis sich die Frage stellt, bist du wirklich der Verheißene? Wir sehen es beim Paulus, wir sehen es beim Thomas, wir sehen es beim Petrus. Ich würde sagen, das zieht sich schon sehr, sehr stark durch bei sehr, sehr vielen großen Persönlichkeiten, über die wir heutzutage Predigten hören oder auch selber Predigten halten.
Ja, also scheint ein allgegenwärtiges Problem zu sein.
Ja.
Ich denke jetzt gerade an die Geschichte im 1. Mose 3. 1. Mose 3, Vers 1. Also es war noch in Eden. Und hier taucht das allererste Mal sozusagen den Menschen gegenüber der Teufel auf, verkleidet in Form dieser Schlange. Und das heißt dann hier, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also der erste Satz, den der Teufel hier zu der Menschheit spricht, sollte Gott wirklich gesagt haben? Also er versucht, Zweifel zu säen an Gottes Wort. Und Eva antwortet dann, es kommt zu diesem Gespräch mit dem Teufel hier. Und das Resultat, das ist ja, also das kennen wir so, unendlich traurig. Sie wurde verführt. Und es begann damit, dass der Teufel angefangen hat, Zweifel zu säen. Ja. Und das ist, glaube ich, also das wurde das erste Mal, dass wir davon in der Bibel lesen. Und dann zieht es sich durch, wie du gerade gezeigt hast, durchs Alte und durchs Neue Testament. Mhm. Also und sämtliche Personen, auch die Personen, die wir heute als heilige Person, also als Volk Gottes bezeichnen, selbst die hat es getroffen. Ja. Also sollten wir nicht denken, wir sind verrückt, wenn Zweifel in unserem Leben aufkommen, dass wir irgendwie von Gott verlassen sind, verstoßen oder die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Ja.
Also wäre es nicht so, wie Eva das gemacht hat.
Definitiv nicht.
Ja. Was hätte Eva machen können?
Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht sich darauf berufen, was sie weiß, nämlich wer Gott ist und wie Gott ist. Sich Verstärkung holen in Form ihres Mannes, ins Gebet gehen, Distanz gewinnen zu der Situation. Ich glaube, es gäbe unterschiedliche Möglichkeiten, die sie da gehabt hätte. Nur die Situation scheint sehr verlockend gewesen zu sein für sie. Eventuell, weil es so in der Form definitiv nicht vorgekommen ist, dass eine Schlange sie anspricht. Ist ja auch schon einzigartig. Mhm. Und das irgendwie hinreißend doch ist, einfach mal herauszufinden, so die Neugier zu haben. Okay, oh, ist da wirklich etwas Wahres dran? Was ist denn da Wahres dran? Das klingt auch sehr, sehr verlockend, diese Aussagen. Mhm. Nichtsdestotrotz sollten wir, glaube ich, aus der Situation lernen für unser persönliches Leben.
Mhm. Aber es ist interessant, was du gerade gesagt hast, die Punkte, die du aufgezählt hast. Was hätte sie machen können? Einiges hätte sie machen können. Das sollen wir ja auch machen. Wenn wir Zweifel haben an irgendeiner Glaubensstelle, an irgendeiner Bibelstelle, irgendein Glaubenspunkt, wir könnten uns Verstärkung holen. Ich kann den Bruder oder die Schwester fragen, wie siehst du das? Ich kann beten, ich kann es zu Gott bringen. Eva hätte mit Gott reden können. Ja. Man kann warte noch, ich frage lieber nochmal nach, bis ich da Gewissheit drüber habe. Man hätte sich distanzieren können von der Situation. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was heute wichtig ist. Der Teufel macht sowas Ähnliches. Der Spiritismus, der ist ja irgendwie interessant. Der ist so übernatürlich. So wie damals eine sprechende Schlange. Also es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier anders.
Ja.
Dann war man neugierig. Der Spiritismus macht sowas Ähnliches. Er versucht zu verführen, Zweifel zu sehen und er macht neugierig. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, in die die Menschheit, also die Welt kennt, aber in die wir auch noch hineinlaufen am Ende der Zeit.
Mhm. Und ich glaube, hier spricht noch etwas anderes noch hinzu und das ist, vielleicht macht man sich manchmal auch zu einfach. Man denkt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wahr oder ist es falsch. Und ich glaube, in der Situation hatte entweder die Schlange zu gut dargestellt oder Eva ist zu einfach in ihrem Kopf gemacht. Entweder ist es wahr oder ist es wahr. Ich muss es ausprobieren. Ich glaube, wenn wir uns in so einer Situation befinden, wo wir zweifeln, wo wir Ungewissheit haben, sich dessen bewusst zu sein, es gibt nicht nur eine Option, dass es wahr ist oder dass es falsch ist. Vielleicht gibt es noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Das heißt, eine zu simple Darstellung der Situation trifft es häufig in keinster Weise zu, weil man viele Möglichkeiten hat, aus einer Situation oder aus einer Situation sich zu retten halt.
Mhm. Das ist so eine Taktik, die ich beim Teufel heute sehe. Also er versucht, die Menschen in meine Ecke zu treiben, entweder zu sagen, ja oder nein, bist du dafür oder bist du dagegen?
Ja.
Bist du schwarz oder weiß? Also dass du dich für irgendeine Seite entscheidest und die dann verteidigst, obwohl beide Seiten falsch sind.
Mhm. Das stimmt.
Das wird ganz oft so gemacht, ja.
Nach dem geringen möglichen Widerstand oder der kleinste gemeinsame Nenner oder das geringere Übel. Ne?
So. Ja,
Wobei das heute am ehesten das ist, wo man am stärksten nachverfährt, ne? Was das geringste Übel.
Ja.
Beispielsweise in Amerika mit der Politik.
Ja, Pest oder Cholera. Jetzt, wenn. Also Eva hätte ja zum Beispiel, sie hätte beten können, sie hätte zu Gott kommen können und hätte erstmal Distanz gewinnen können auch. Jetzt, wenn wir das heute machen und wir sagen, ich habe jetzt Zweifel an irgendeiner Situation, irgendeiner Bibelstelle, einem Glaubenspunkt vielleicht, ich habe Zweifel in meinem Glaubensleben und ich komme jetzt zu Gott und ich bete. Und jetzt ist es aber, die Antwort Gottes ist Stille. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Gott jetzt zu mir redet und mir das zeigt. Was macht man damit? Wie geht man damit um?
Ich glaube, da kommt was sehr, sehr, sehr Schwieriges mit rein. Weil, wenn man schon zu Gott kommt, in seiner schrägen, ungünstigen Lage, und man sehnt sich nach Hilfe, und es kommt keine Antwort, da stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwer vor. Und das ist ja genau das, was Hiob erlebt hat. Hm. Und ich glaube, man hat ja die guten Intentionen und man denkt, Gott hat auch die guten Intentionen. Und da kommt man manchmal vielleicht noch an einen größeren Zweifel. Habe ich eine, glaube ich, eine Sache, die man wirklich stark lernen kann, sowohl von Hiob als auch von anderen Propheten, ist, wenn man Gottes Hand nicht sehen kann, soll man auf sein Herz vertrauen. Wenn wir eine gute Basis haben, wenn wir Gott erlebt haben, durch sein Wort, durch persönliche Erfahrung, und es Momente gibt, und die bekommt jeder von uns irgendwann früher oder später, wo wir beten im Zweifel und Gott gibt nicht unmittelbar eine Antwort. Sei es in Form von einer Beantwortung des Gebets, dass wir eine Bibelstelle finden, die eine Antwort bietet, oder eine Person, die uns eine Antwort gibt, heißt das noch lange nicht, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Vielleicht braucht es etwas wie beim Buch des Daniels, wo eine gewisse Zeit vergeht. Vielleicht braucht es auch eine längere Zeit, wie es beim Hiob dabei war, der Fall war. Aber eine Sache ist gewiss, wenn wir Gottes Hand nicht sehen können, lasst uns vertrauen auf sein Herz, weil er meint es immer gut mit uns.
Ich glaube, da helfen uns Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie du auch sagst. Also, wenn ich weiß, bis hierhin hat Gott geholfen und ich habe so einen Ebenezer in meinem Leben, wie es im Buch Samuel beschrieben wird. Also, sie hatten gerade die Philister besiegt und Samuel baut dann so einen Stein dahin und sagt, dieser Stein heißt Ebenezer, also bis hierhin hat Gott geholfen. Und ich habe sowas in meinem Leben. Also, ich habe Erfahrungen mit Gott gesammelt in meinem Leben. In der Zeit des Zweifelns kann ich auf diese Erfahrungen zurückblicken. Kann sagen, bis hierhin hat Gott geholfen. Also Gott war da in meinem Leben. Er hat gewirkt. Er hat hier eingegriffen. Und schon verliert der Zweifel, den ich heute habe, so ein bisschen seine Macht.
Ja.
Und er gibt mir Zeit, also dass ich
ja.
drüber nachdenken kann, dass ich mit Gott reden kann.
Ja. Häufig hilft es auch, seinen Zweifel ins Verhältnis zu setzen. Manchmal hast man das Gefühl, dass die Situation oder der Zweifel so gigantisch groß ist. Und wenn man es ins Verhältnis setzt zu dem, was man alles schon erlebt hat, wie du schon gerade berichtet hast, dann sieht man das in einer gesunden Korrelation. Manchmal ist es auch gut, einfach zu wissen, nur weil Gott jetzt gerade nicht geantwortet hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er niemals antworten wird. Und das ist eine Sache, die man sich regelmäßig vor Augen führen darf. Gott hat nicht geantwortet, es heißt nicht, dass er niemals antworten wird. Und das kann schon eine große Hilfestellung sein, gerade weil wir wissen, dass er zuverlässig war in vielen Situationen, wo Leute beharrlich darauf gewartet haben. Und erinnert mich es an ein Gleichnis, das Jesus auch erzählt, von der Witwe, die beharrlich immer wieder zum ungerechten König kommt. Und was sagt Jesus? Er sagt, weil sie beständig dabei bleibt, wird er aufgrund hilf mir, seines schlechtes Gewissens zumindest ihr
Genau.
helfen.
Und weil er seine Ruhe haben will,
Ja, genau, weil er seine
der
Ruhe haben will.
ungerechte Richter. Ja.
Und wie viel mehr eigentlich Gott?
Aha.
Und das ist das Schöne, dabei zu bleiben, dabei zu bleiben, dabei zu bleiben, egal was kommt.
Denn der Preis ist riesig, ne? Wenn man sich überlegt, also Eva hat aufgrund, weil sie dem Zweifel nachgegeben hat und Gott misstraut hat sie ihr Leben verloren. Wenn ich an die Geschichte denke, zum Beispiel von den Israeliten, in 4. Mose 13, nee, ich kann mal zeigen, in 4. Mose 13, da war das Volk Israel dabei, ins gelobte Land zu ziehen. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Man kennt diese Geschichte, also sie kommen aus dem Land zurück, aus dem gelobten Land, gehören, also eigentlich können sie es einnehmen, kommen dann zurück und sagen: Gott hat zwar gesagt, dass er gibt uns dieses Land, aber wenn wir da genau hingucken, dann ist das eigentlich nicht denkbar. Also, die Leute sind viel größer. Außerdem ist das Land total brutal. Das frisst seine Einwohner. Die machen völlig verrückte Sachen. Also, besser, wir gehen zurück nach Ägypten oder wir machen irgendwas anderes. Also, die waren eigentlich auf der Schwelle ins gelobte Land und bekommen dann Zweifel durch das, was sie sehen, an der Verheißung Gottes. Und das führt dazu, dass die ganze Generation stirbt. Also, genau wie bei Eva, sie verlieren ihr Leben aufgrund dieses Zweifels, den sie hatten. Ihr Fundament war einfach nicht gegeben. Sie hatten Zweifel kam, aber das Fundament war nicht da und sie sind alle gestorben in der Wüste. Das ist schon eine Warnung, das ist schon bitter. Das.
Ja, und hier kommt das wirklich gut zu tragen, ne? Sie hatten die falsche Perspektive. Sie haben aus ihrer eigenen Perspektive das Ganze betrachtet und beurteilt und vergessen, dass es eine obengerichtete Perspektive gibt, die von nach unten schaut und die das Ganze ganz anders beurteilt, wie die Israeliten ja schon immer wieder aufs Neue erlebt haben, allein schon im Auszug. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das Ganze in Korrelation zu sehen. Gott hat eine Verheißung gegeben, er wird sich auch dran halten. Ja, der sieht es aus der richtigen Perspektive, auch wenn es aus meiner unheimlich schwierig und aussichtslos ausschaut und es keine Option gibt, heißt das noch lange nicht, dass es keine gibt. Da gibt es ja auch eine Ellen-White-Aussage, da wo wir nur ein oder zwei Wege sehen, sieht Jesus oder Gott tausend. Und das ist das Schöne, gerade in der Situation wäre dieses Zitat, glaube ich, sehr angebracht gewesen.
Und ich glaube, es ist auch gut, selbst wenn wir gar keinen Weg mehr sehen, wenn es auch gar keinen Weg mehr gibt, dann teilt Gott mehr, wenn es notwendig ist, um einen Weg zu machen. Also Gott kann immer. Also es gibt keinen, Gott kann nicht. Also der Herr kann das nicht tun. Es ist unmöglich. Also Gott kann. Also selbst wenn keine Wege da sind, macht er Wege, um sein Volk zu retten, um sein Volk zu helfen. Und das ist gleich, das finde ich interessant, dass diese ganzen Wunder, die da passiert sind, die sie auch gesehen haben, selbst also beim Auszug in Ägypten, aber auch durch den Durchmarsch durchs Rote Meer und diese, das, was da alles passiert, also es sind so viele Dinge passiert auf diesem Weg, aber die Wunder haben am Ende nicht dazu geführt, dass ihr Glaube so stark war. Das ist auch eine Warnung für uns heute. Manchmal sagen wir, wenn ich da nur ein Zeichen, ein Wunder sehen würde, und es ist manchmal gar nicht das, was wir brauchen, um das feste Fundament zu bekommen. Manchmal hofft man das. Das ist so ein Ereignis und dann ist alles gut, aber so ist es nicht. Es ist wirklich die Beziehung, also das kontinuierliche Sein mit Gott, das uns da stark macht. Ja. Wenn ich jetzt frage, wie gehst du mit Zweifeln um? Gibt es da irgendwie vielleicht einen Bibeltext oder irgendwie eine Bibelstelle oder irgendwo, wo du sagst, das hilft im Leben, das hilft bei Zweifeln?
Ein Bibel, eine Stelle, die ich mir in die Fahne geschrieben habe, wenn es darum geht, mit Leuten über Zweifel zu sprechen oder meinen eigenen Zweifel, dann ist es Matthäus 28. Ich glaube, wo kann man besser starten als bei den Jüngern selbst, wenn es darum geht, die Welt zu erreichen? Und wenn wir uns mal vor Augen führen, Matthäus 28, der Kontext, wir befinden uns hier an einer Stelle, wo Jesus seinen Jüngern die letzten Worte weitergibt und ihnen sagt, Leute, es wird Zeit, dass wir die Welt erreichen. Und hier heißt es dann in Matthäus 28, Vers 17, Matthäus 28, Vers 17, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und den Rest des Verses kennen wir alle sehr gut. Was ich hier viel faszinierend finde, ist, Jesus richtete die Botschaft, die Menschheit zu erreichen, an Menschen, die zweifeln. Aber was ich hier so schön finde, ist, sie zweifeln, aber sie beten an. Und das finde ich so wichtig, gerade wenn man durch eine Zeit geht des Zweifels oder Leute kennt, die zweifeln. Zweifeln ist kein Gegensatz zum Anbeten. Ich kann zweifeln, aber ich kann anbeten. Und das Schöne hier ist, sie gehen mit ihren Zweifeln zu Gott und versuchen nicht, ihren Zweifeln unabhängig von Gott zu lösen. Weil wenn ich Zweifel habe, suche ich eine Antwort. Aber wenn ich mich abwende von der Person, die mir eine Antwort geben kann, wo will ich eine Antwort finden? Und das finde ich hier so schön bei den Jüngern. Sie finden die Antwort bei demjenigen, der auch die Antwort geben kann, nämlich Gott höchstpersönlich.
Das ist mir noch nie aufgefallen in dem Zusammenhang, dass das hier steht, sie warfen sich nieder, etliche aber zweifelten. Das ist interessant, dass es da steht. Und das ist ja genau dann, wenn er sagt, wisst ihr, ich bin bei euch alle Tage. Also ich gebe euch einen Auftrag. Das war wirklich eine Truppe von Leuten, die wir gut mit den Menschen heute vergleichen können. Sie beteten an und doch waren da irgendwie immer noch irgendwo Zweifel. Sie wussten nicht, wie geht es weiter, was sollen wir denn nun machen? Sind wir so gut, sind wir gerecht? Und Gott sucht die aus und sagt, macht mal Erfahrung mit mir. Also ich schicke euch los, ich brauche euch im Weinberg. Das habe ich noch nie bewusst gesehen, dass das da steht.
Ja, und das Schöne einfach an Jesus, wirklich, Jesus ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Er kann Zweifel handeln. Er kann mit Zweifeln umgehen. Wenn Leute zweifeln, dürfen sie liebend gerne zu demjenigen kommen, der ihren Zweifel auch beiseite schieben kann. Und das ist das Schöne an diesem Jesus. Jesus kümmert sich darum. Er kann es ohne Problem beseitigen, wenn wir ihn lassen.
Interessant. Das ist jetzt genau, das führt genau dahin, was ich jetzt fragen wollte. Wie können wir eigentlich anderen helfen, die mit Zweifeln kämpfen, ohne ihre Zweifel zu entwerten oder zu ignorieren? Also wie können wir den Menschen helfen, die da gerade in so einer Situation stecken, die am Zweifeln sind?
Ja, da gibt es noch mal eine andere Stelle noch in Judas. Die können wir auch mal gemeinsam aufschlagen.
Judas?
Genau, Judas hat ja nicht so viele Kapitel.
Einzeln.
Ja. Und dort Vers 22. Ja, es ist in Judas in meiner Luther-Übersetzung. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Ich denke, ein guter Ratschlag, den wir auch finden, ist, dass wir uns derer erbarmen sollen, die zweifeln. Dass wir uns derer annehmen sollen, die zweifeln, dass wir für sie da sind. Und das erinnert mich auch an eine andere Aussage von Paulus, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Das heißt, eine Person, die zweifelt, nicht die Last erschweren, nicht sagen, wie kannst du nur zweifeln, Gott ist doch gewiss und treu, sondern mit dieser Person gemeinsam durch diese Zeit gehen, der Ungewissheit, der schwierigen Zeit, miteinander beten vor allem. Und ich glaube, das ist etwas, was so unglaublich hilfreich ist, in Zeiten der Ungewissheit miteinander zu beten und zu stärken.
Mhm. Fragen, bei mir steht das Wort Zweifel nicht. Ich habe einen Schlachter 2000. Welcher hast du?
Ich habe eine Luther. Ah, okay. Ich habe auch mal eine andere Übersetzung nachgeschaut. Eine Elberfelder ist da auch da. Müssen wir nochmal nachgehen, wie es da kommt.
Aha, okay, nur interessant. Ich dachte gerade, ich bin im falschen Text.
Verrutscht in der Zeile oder so.
Judas 22.
Genau, und Judas 22. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und dann geht bei mir jetzt Vers 23 weiter. Und da heißt es, andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch.
Interessant.
Okay. Das ist anders bei dir, ja?
Danke. Ja, ich meine, es ist inhaltlich gleich, nur ich habe das Wort gesucht. Ob das überhaupt Zweifel, das ist bei mir aber nicht in der Schlachter 2000 nicht so übersetzt. Aha. Aber klar, der Inhalt ist gleich. Okay. Ja, also wir können für diese Menschen kämpfen. Also wir sollen sogar füreinander da sein, gerade weil Jesus weiß, dass in allen Zeiten irgendwie so Zweifel auftreten können, dass der Teufel immer schon damit gekämpft hat. Mhm. Zweifel säen und dann diese Saat aufgehen lassen.
Ja. Und das ist ja genau das Schlimmste, was wir machen können. Leute, die zweifeln, das zeigt ja eine gewisse Ungewissheit, eine Unruhe in einer Person selbst. Und wenn ich die Person noch alleine lasse, das ist das perfekte, die perfekte Grundlage für den Widersacher, noch mehr Zweifel darauf zu hauen. Mhm. Und vor allem, wo wird die Person sich hinwenden? Sicherlich nicht zu Leuten, die ihnen noch mehr Antworten geben können, sondern eventuell noch mehr Zweifel darauf häufen können. Deswegen lasst uns die Person sein, die Zweifel abbauen. Und selbst wenn wir keine Antwort haben, mit dieser Person gemeinsam Antwort finden. Mhm.
Ich will gerade hier an in dieser Geschichte aus Markus 9. Da wurde so ein besessener Knabe geheilt. Mhm. Der wurde immer wieder also ins Feuer geworfen von einem Dämon, von dem er besessen war. Mhm. Und das ist interessant, was also Jesus sagt zu ihm, Vers 23, also Markus 9, Vers 23. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist faszinierend, was der Vater antwortet. Mhm. Er sagt in Vers 24, sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Mhm. Also man sieht, der hat wirklich gekämpft. Und da war, also ich glaube ja, aber da ist irgendwas, also da ist irgendwie Unglaube in mir, irgendwie ist nicht ganz überzeugt, irgendwas, bitte hilf mir. Mhm. Es ist interessant, dass die Bibel das zeigt, ne? Also, dass sie uns einen Weg zeigt, dass wir machen können. Er sagt, ich will ja glauben, aber irgendwas ist da falsch. Mhm. Dann kann ich das Jesus direkt so sagen. Und das Resultat war, Jesus hat sofort geholfen. Mhm. Das finde ich faszinierend, dass die Bibel das extra schreibt. Also, Gott will uns was zeigen.
Ja.
Welche persönlichen Erfahrungen haben gezeigt, dass Zweifel letztendlich zu einer tieferen und stabileren Beziehung zu Gott führen können? Bisschen provokant die Frage. Ne? Also gab es Momente des Zweifelns, wo du hinterher sagst, naja, die haben mich eigentlich eher zu Gott geführt. Mhm. Also wo dem Teufel sozusagen das Handwerk gelegt wurde, wenn man so sagen kann, er wollte dich oder jemanden abbringen vom Weg. Und, aber weil das gut lief, sage ich mal, also weil Gott mit eingriff hat, kam es zum Guten.
Mhm. Ja, ich habe gerade meinen Dozent, den ich hatte in meinem Studium, der hat aus tragischen Verhältnissen seine Frau verloren und der musste sich dann selbst um seine Kinder kümmern. Das war mein Masterstudium. Mhm. David Baggett heißt der Dozent. Und nein, es war nicht David Baggett, es war Gary Habermas. Gary Habermas war es, der seine Frau verloren hat und dann alleine mit seinen Kindern dann da stand. Und er hat dann angefangen zu zweifeln. Ist Gott überhaupt da? Wo ist Gott? Und er hat wirklich intensiv angefangen zu zweifeln. Aber eine Sache hat ihm geholfen. Und das war sein Studium über die Auferstehung Jesu Christi. Weil er sich das so gut auskannte, historisch, und das gut auch aufzeigen hatte, hat er gesagt, es gibt gar keinen Zweifel daran. Und selbst in seinem Zweifeln wurde er gestärkt aufgrund der Gewissheit, aufgrund der Basis, die er hatte. Und ich glaube, gerade Zweifel können auch so sein wie die Leitfrage. Sie können die eine Richtung ausschlagen, als auch in die andere Richtung ausschlagen. Leute, die Zweifel haben, je nachdem, was für ein Zweifel und wie viel Raum sie es lassen, je nachdem, was für eine Basis sie haben, je nachdem, wo sie gehen mit ihrem Zweifel, kann es in eine positive Richtung gehen. Genauso wie auch bei der Leitfrage. Also die durch Leid gehen, die können gestärkt zu Gott kommen oder Gott wieder aufs Neue finden. Und andere, die verlieren Gott aus der Perspektive, weil sie anders damit umgehen. Und ich glaube, da kommt es immer wieder auf das hinaus, was wir auch schon beim besprochen haben, auf die Basis, auf die Grundeinstellung, auf die Ausrichtung. Wenn die nicht stimmt, wenn der Pfeil in die falsche Richtung ausgerichtet ist, dann wird es schwierig. Mhm.
Wir müssen an unseren Zweifeln nicht verzweifeln.
Ja, das trifft es, ja.
Ne? Also, es gibt immer die Möglichkeit, mit all den Dingen zu Gott zu kommen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir alle Fragen beantworten können auf der Welt. Nein. Irgendwann im Himmel werden wir viele Erklärungen bekommen für Dinge, die passiert sind. Mhm. Aber selbst in der Zeit des Zweifels heißt es, festzuhalten an dem, was wir haben. Also so eine Gewissheit. Paulus würde wahrscheinlich sagen, einen festen Anker zu haben, der bis hineinreicht ins Allerheiligste, mhm. den ich festhalten kann. Der wirklich, wo ich ein Punkt ist in meinem Leben, wo ich weiß, da bin ich, in dem Fall war es die Auferstehung, wo dann ein Punkt ist, wo ich sagen kann, hier bin ich fest. Mhm. Wo ich mich immer wieder darauf zurückziehen kann. Gerade in Stürmen des Lebens auch.
Ja.
Ja. Ich möchte nochmal eben zurückgehen, Zeit läuft uns gerade so ein bisschen weg, aber ich will mal ganz kurz sprechen über die Zeit unserer Pioniere. Mhm. Ist ja eigentlich interessant, dass unsere Pioniere viel so mit Zweifeln im Volk zu kämpfen hatten. Das war ja eigentlich so, man kam so aus der Zeit, so die Reformation und danach so die Zeit danach, wo wirklich also viel Pietismus und sowas sich ausgebreitet hat, also wirklich treuer, konservativer, strenger Glaube überall gelebt wurde. Und dann kam plötzlich in der Zeit, als auch unsere Gemeinde aufkam, es war das Jahr 1844 zum Beispiel, als Charles Darwin das Buch schrieb, The Origin of Species, und die Evolutionstheorie also viele Fundamente erschüttert hat im Glauben. Und wo es dann hieß, ja, das ist ganz wissenschaftlich und so. Und wir haben da ganz tolle Belege, Beweise für, hat man sogar gesagt. Und es muss so gewesen sein. Es gibt gar keinen Zweifel daran. Was dazu geführt hat, natürlich der Zweifel bei vielen gläubigen Menschen aufkommen, die sagen, wirklich, das haben wir wissenschaftlich, kann man das so bestätigen? Mhm. Das war eine Zeit, mit der unsere Pioniere zu kämpfen hatten. Dann gab es den Spiritismus damals, der gerade aufkam in der Zeit. Unser Pioniere kam ja ganz viel so, ja, Spiritismus, Okkultismus auf, also dieses mysteriöse Klopfen und diese Dinge, die es damals gab. Es war die Zeit der Alpha-Krise, späten Pionieren. Und es gab so ganz viel, also Dinge, die Zweifel gestreut haben bei den Menschen. Und ich fand es interessant zu lesen, wie Ellen White damit umging. Ich möchte mal was vorlesen von Ellen White. Mhm. Da schreibt sie in der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 536, echte Wissenschaft und göttliche Eingebung stimmen vollkommen überein. Scheinwissenschaft aber ist von Gott unabhängig und von geradezu überheblicher Einfältigkeit. Diese betrügerische Macht hat viele Menschen an sich gefesselt und versklavt, die lieber die Finsternis als das Licht gewählt haben. Sie haben sich auf die Seite des Unglaubens geschlagen, als wäre Unglaube eine Tugend und Zweifel das Zeichen eines großen Geistes. Dabei ist Zweifel kennzeichnend für einen Verstand, der zu schwach und zu beschränkt ist, um Gott in seinen Schöpfungswerken wahrzunehmen. Sie können das Geheimnis seiner göttlichen Vorsehung nicht ergründen, selbst wenn sie dafür ein ganzes Lebensalter mit all seiner Kraft einsetzten. Weil der begrenzte menschliche Verstand die Werke Gottes nicht erfassen kann, wendet Satan seine Spitzfindigkeiten bei ihnen an und verstrickt sie in die Maschen des Unglaubens. Kämen diese Zweifler in enge Verbindung mit Gott, würde dieser seine Absichten ihrem Verständnis klarlegen. Das ist schon bemerkenswert. Also die hatten genau die Probleme, die wir heute haben. Also mit all diesem säkularen Dingen zu kämpfen. Und die Antwort darauf, schreibt Ellen White, ist, wir müssen diese Menschen nur zu Gott führen. Also wir können zwar versuchen, mit den besten Argumenten uns das zu widerlegen, aber es wird alles nicht funktionieren. also sie nennt diese das Scheinwissenschaft und von überheblicher Einfältigkeit. Also sie geht hart damit ins Gericht mit diesen ganzen Pseudowissenschaften, also so Evolutionstheorie und solchen Dingen. Aber ich sage, das ist nicht das, wir können zwar die besten Argumente haben und es sind sogar überwältigend vielen Argumente, schreibt Ellen White, aber eigentlich, wenn du den Zweifler in enge Verbindung mit Gott bringst, dann kann der Heilige Geist ihm helfen. Mhm. Das finde ich total wichtig. Also, weil das war eine ähnliche Situation damals, wie auch wir sie heute haben. Mhm. Also ganz ähnliche Phänomene, die ja passieren. Ja. Ich glaube ja, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir leben, so ein bisschen, also wir stehen, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, so vor der Zeit der Trübsal, die kommt jetzt irgendwann, also die Sondergesetze kommen. Und wir wissen, wenn schlimme Gesetze kommen, Spiritismus sich wieder erhebt und diese ganzen Dinge, dann werden natürlich auch Zweifel an vielen Menschen nagen. Also okay. Es kommt die Zeit der Sichtung. Viele werden auch die Gemeinden verlassen, weil sie daran zweifeln, kann denn Gott wirklich nur den Sabbat und nicht auch den Sonntag irgendwie heilig gemacht haben? Und so ist es denn so schlimm, wenn wir, also es werden Zweifel kommen. Was können wir heute tun, um auf diese Zeit vorbereitet zu sein? Oder wie können wir vielleicht Menschen unterstützen oder Gemeinden unterstützen, solchen Dingen kämpfen?
Ich denke, ein guter Start ist, sein persönliches Leben aufrechtzuerbauen. Das heißt, mein Glaubensleben nicht dran zu hängen, was andere Leute meinen oder sagen oder in welcher Gruppe ich mich befinde und was sie für richtig anerkennt, sondern mein persönliches, individuelles Glaubensleben zu fördern und Gott in einer Art und Weise zu sehen, wie er sich selbst beschreibt. Und ich glaube, das ist eine Gratwanderung, weil jeder behaupten würde, dass die Art und Weise, wie er Gott sich vorstellt, die richtige und die einzige richtige ist. Und ich glaube, Gott in seiner Art und Weise zu verstehen, wie die Bibel es beschreibt und sich auch korrigieren zu lassen von dieser Instanz, ist eine gute, sehr, sehr gute Grundlage, um in der Zeit der Trübsal beständig zu bleiben und treu zu bleiben. Weil man einerseits selbst ein Glaubensleben besitzt, andererseits weiß, worauf man es gründet. Nämlich einerseits auf Gott und andererseits auf dein Wort.
Mhm. So ein ganz wichtiger Tipp. Also gerade Gott auch so zu sehen, wie er sich selbst beschreibt. Mhm. Viele Menschen, also von denen ich weiß, die haben daran gezweifelt, ob Gott wirklich so gut ist, ob Gott wirklich Interesse hat. Sie lesen das Alte Testament und sagen, Gott war aber ziemlich hart. Es ist manchmal sehr hart geschrieben.
Ja.
Man liest dann und sagt, hat Gott das wirklich so gemacht? Hat er Sodom und Gomorra so zerstört? Und also, aber wenn wir Gott sehen, wie er sich selbst beschreibt, Gott ist vollkommen gerecht, er ist vollkommene Liebe. Mhm. Und das hilft manchmal. Denn als Christus unter uns war, da haben wir Gott in ihm gesehen. Und wir müssen wissen, der war das, der uns sagt, ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Der hat die Kranken und die Sünde haben sich bei ihm versammelt. Er hat versucht, allen zu helfen. Aber es war auch derselbe Jesus Christus, der Sodom und Gomorra zerstört hat, der die Sündflut hat kommen lassen und solche Dinge. Und das zu verstehen, also Gott ist, also in Jesus Christus sehen wir ihn. Mhm. Und das hilft, glaube ich, dem Glauben sehr. Gerade wenn man schwierige Bibelstellen liest, dann zu verstehen, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe.
Ja.
Wie passt das dann?
Ja. Mhm.
Ja. Vielleicht eine letzte Frage noch. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Gebet im Umgang mit Zweifeln und wie kann es helfen, den Glauben zu stärken?
Ich würde sagen, die Schlüsselrolle. Also ohne das Gebet gleich adieu. Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei der Matthäus-Geschichte, im Zweifeln mit Gott ringen. Nicht unabhängig von Gott. Wenn ich in meinen Zweifeln mit Gott ringe, finde ich auch die Antwort. Und das Gebet ist die Antwort. Weil das Gebet eröffnet mir, die Perspektive Gottes einzunehmen oder besser gesagt zu sehen durch seine Augen und andererseits auch mich selbst kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen und offen zu werden auf das, was Gott mir sagen will. Das heißt, ich sehe das Gebet als das Wichtigste an, vor dem Reden mit anderen Leuten, vor dem eigenen Reflektieren, das Gebet als die Instanz zu nehmen, um inneren Ruhe zu finden und andererseits eine Antwort auf seinen Zweifel.
Dankeschön. Ich glaube, das sind so Dinge, also Tipps, die wir jetzt nötig haben, auch als Gemeinde. Ich meine, die Gemeinde, wir merken, es ist überall Umschwung, es ist Wind, also die Stürme, die ziehen langsam herauf, die Trübsal naht sich. Also man merkt schon, es passiert was um uns herum. Mhm. Das ist, glaube ich, gut zu sagen. Also wenn die Stürme dann kommen und wenn der Regen fällt und alles anders hauscht ist, dass ich dann sagen kann, ich habe eine Beziehung zu Jesus Christus. Also ich habe mein Glaubensleben auf ein Fundament stehen, das ein Felsen ist, also auf Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus, ich habe eine Beziehung zu dieser Person. Lehren gibt es viele in der Welt. Und ja, manchmal führen sie auch zu vielen Fragen. Ich habe vielleicht mehr Fragen an die Bibel, als ich Antworten dazu habe. Mhm. Aber ich bin mit Jesus Christus verbunden. Und ich glaube, das lässt uns auch sicher durch die letzten Tage gehen in dieser Welt. Mhm. Also vernachlässigt das Gebet nicht. Ne? Hat Christus das nicht zu den Jüngern gesagt?
Ja.
Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.
Ja.
Ja. Also vielen Dank, Arthur, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Ich glaube, es war sehr wichtig. Also Christ sein und zweifeln, wie geht das zusammen? Wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir Zweifel haben.
Ja.
Wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen.
Richtig, ja.
Schön. Danke dir. Hat mich gefreut, dass du da warst. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an all unsere Zuschauer, die wieder dabei waren. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.